Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crossfade-Podcasts. Und heute ist leider kein Album rausgekommen, über das wir jetzt lange reden können. Wir wollten uns aber trotzdem diese nette abendliche Laberstunde nicht entgehen lassen, da wir jetzt ja aktuell irgendwie so fast wöchentlich rausbringen. Das ist ja schon ganz cool eigentlich. Und gegenüber von mir sitzt wieder Daniel, hallo.
Hi, hallo Clemens.
Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, hey, unterm letzten Podcast hat jemand vorgeschlagen, er wird uns gerne über Klassiker reden hören. Und wir hatten ja letztes Mal auch darüber geredet, mal ein paar aktuelle Songs einfach mal so, die jetzt nicht in einem Albumverbund sind oder sowas, uns rauszupicken. Und das haben wir heute gemacht. Jeder von uns hat sich zwei Klassiker und zwei aktuelle Songs rausgesucht. Und das heißt, wir bearbeiten heute schön 8 Songs und fangen mit den Klassikern an. Ich werde den Songnamen immer ansagen, dann könnt ihr euch den auf Spotify in unserer Playlist, die wir in den Shownotes verlinkt haben, raussuchen oder ihr sucht ihn einfach so auf Spotify, euch anhören und dann reden wir gemeinsam darüber. Ich glaube, das wird ganz cool. Was hältst du davon von der Idee?
Ah, super, und ich möchte dich direkt ein bisschen unter Druck setzen und sagen, du machst ja jetzt auch eine Spotify-Playlist, wo wir immer unsere Lieblingssongs ab jetzt updaten und hören können, die wir besprochen haben und besprechen werden.
Ja, ich versuche da mein Bestes zu tun. Übrigens, diesen Podcast gibt es auch auf Spotify zu hören. Falls ihr das nicht wisst, falls ihr jetzt auf YouTube guckt und euch denkt, so was ein Blödsinn, ich muss den Tab immer offen lassen. Ihr könnt auch einfach auf Spotify gehen. Und ansonsten gibt es diesen Podcast natürlich auch überall, wo man sonst Podcasts hören kann. Bei Apple, bei, was weiß ich, Podcatchern ohne Ende und so weiter. Und wenn ich schon dabei bin, wäre ganz cool, wenn ihr mal eine Bewertung bei iTunes dalassen würdet. Das würde uns vielleicht helfen, ein bisschen mehr Hörer zu gewinnen für diesen Podcast, weil das ist ja dann doch immer schon ein bisschen Arbeit, das Ding hier zu machen. Und das wäre ganz cool, wenn ein paar Leute zuhören. Aber ich würde sagen, sollen wir eigentlich mal loslegen?
Lieber für die Engen, nur für den kleinen Kreis.
Nur für den kleinen Kreis, keine neuen Freunde.
Keine neuen Freunde, immer nee. Der kleine Kreis. Halt den Kreis klein.
Ja, genau. Und,
ja, gerne. Du hast eine sehr geile Reihenfolge vorgeschlagen. Genau. Und ich war bei dem ersten Song, den du vorgeschlagen hast, mega überrascht, dass du den vorschlägst.
Ja, dachte ich mir.
Hat mich ein bisschen überrascht.
Ich dachte mir, ich kann ja nicht jetzt nur so Sachen aus den 2010ern nehmen. Also dachte mir, ich nehme mal was von den frühen 2000ern,
wir müssen
was
sagen,
ich noch kenne.
Wir haben keine Vorgaben uns jetzt gegenseitig gegeben. Haben aber beide so instinktiv, ja, du hast ja noch viel früher geguckt jetzt als ich. Für mich ist 2000, was ist das, 4 oder 5, was jetzt kommt? Wir halten ja, die Spannung das, noch, was kommen wird.
Das, was ich jetzt habe, ist von 2001.
2001, okay, krass. Ja.
Und wir arbeiten
hast
uns
durch
die Hast
du das damals
Jahre
aktuell
bisschen.
Gehört? Nein, auf keinen Fall, oder?
2001 war ich 4.
Da warst du 4, ja.
Never ever habe ich das damals 2001? Aktuell gehört. Das habe ich so 2012, 13 rumentdeckt.
Habe ich mir gekauft. 2001 habe ich es mir auf Vinyl gekauft. Bestimmt noch im Mediamarkt in Köln damals. Bin ich
geil.
Nach Köln für gefahren, glaube ich. Schon ein bisschen behindert, ja. Wenn ich heute drüber nachdenke, ist es auch schon ein bisschen peinlich, aber vielleicht auch cooler als irgendwie Tic-Tac-Toe.
Also um wieder in den Vibe zu kommen, wir hören uns den Song jetzt an, ihr könnt euch ihn auch anhören. Es ist Session von Sammy Deluxe featuring Illo 77, Dendemann und Nico Suave. Schaut bei Spotify rein und wir
Crossfade
hören uns gleich
Playlist.
Wieder. Genau. Seid ihr alle im Vibe? Schön. Anfang 2000er.
Ja, es ist krass, dass du den rausgesucht hast. Also ich muss mich jetzt hier outen. Ich war natürlich brutaler Sammy Deluxe-Fan.
Ich dachte mir, wir tun Sammy mal wieder was Gutes, nachdem wir bei Fat Tony so ein bisschen über ihn gelästert haben.
Haben wir da über ihn gelästert? Ach ja, stimmt. Ne, er hat da hier Weck mich auf und sowas. Haben wir da.
Genau, genau.
Obwohl ich mit Teledin und Mama, ich bin ein Junkie, schon irgendwo Sammy Deluxe recht geben muss. Dass es schon irgendwie so eine Tendenz genommen hat, die er vielleicht doch mit Weck mich endlich auf. Und den Song, ne, ist ja nicht auch auf dem Album, den kennt ja mal jeder, ne? Weck mich auf war ja, also wer war auch damals mein Favorite, haben doch alle gehört. Aber jetzt Session, also ich finde den mega geil. Ich feiere bis heute die Einleitung, finde das, glaube ich, auch das Geilste an dem Song bis heute. Gib mir, seid ihr bereit für die Session? Dann gib mir mal einen Joint, dann bin ich auch bereit für die Session. Das ist auf jeden Fall
mein Humor.
Ja, das ist auch irgendwie, also für mich ist das legendär. Ich weiß nicht, ob das noch so jemand sieht, aber das ist einfach, das ist legendär, die Einleitung.
Nee, absolut. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Satz, mit dem ich reinkomme. Und allgemein diese, dass sie keine, also es ist ja allgemein eine Hip-Hop-Session so, die hat ja auch keine richtige Hook normalerweise. Und deren Hook ist halt quasi, dass sie sich gegenseitig das Mikro in die Hand drücken und fragen, wer ist bereit für eine Session. Und das ist halt irgendwie so ein schönes Gefühl, so ein schönes, als ob die halt wirklich gerade so im Studio sitzen und einfach so einen Bock haben, irgendwie mal runter zu flexen, die Bars so irgendwie. Das ist irgendwie so ein heimisches Feeling, was dieser Song einem dadurch gibt.
Ich muss jetzt aber direkt zugeben, dass ich den Song damals, glaube ich, am uncoolsten auf der Platte fand. Mhm. Ich persönlich. Ich finde den cool, aber wenn ich mir heute so Illo anhöre, dann denke ich auch, das ist schon ein bisschen mehr boah, es ist jetzt böse, aber ein bisschen mehr hier Fanta 4 und Naughty by Nature so als cooler Rap. Damals fand ich Illo noch ganz geil. Aber als ich mir das jetzt nochmal angehört, bis sie glatt sind wie Speckstein, Rhymes, Fresh, Fresh, Rhymes, irgendwie wäre dann da
so
weiter.
So Flash kann nur Rest sein.
Ja, 1, 2, 3 Pech gehabt, ich bin halt ein Dreckschwein, das ist halt echt so Naughty by Nature Level so.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass auf jeden Fall Dendemann und Sammy die stärksten Parts hier haben, habe ich mir auch so rausgeschrieben. Sammy ist halt nur in einer Line auch so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen die Nachviren der 90er, noch ein bisschen cringe mit drin, wenn er so sagt, so ich könnte wetten, dass hier bald jeder von euch Deppen kapiert, dass ihr scheiße aussieht, wie benutzt du Toilettenpapier? Ist halt auch so ein Wie-Vergleich, wo du denkst so, nee, aber es ist halt auch eine Session, wo die wahrscheinlich, also der Grund, Satz einer Session ist halt, du ballerst halt Texte raus, die jetzt nicht unbedingt die durchdachtesten und krassesten so sind, sondern man haut halt ein bisschen raus und hat Spaß auf dem Beat, so ein bisschen was rauszuhauen. Das war jetzt ziemlich oft raushauen. Naja.
Ach, hau doch noch einen raus.
Ja, und diesen Style hat dieser Song halt auch, aber da hast du halt trotzdem noch, weißt du, du hast halt dann irgendwie aus allen Lagern was dabei gehabt irgendwie. Also außer halt jetzt vom Gangster-Rap, aber der war damals ja auch überhaupt nicht so präsent.
Der kam erst ganz
der
langsam.
Der kam halt deutlich später erst. Oder...
Das muss so eine Zeit gewesen sein, wo man noch so über, wie heißt der jetzt, der IS-Kämpfer, ich hab's vergessen. Und der jetzt Welle macht die ganze Zeit mit 187 da auf YouTube, der zurück ist. Guckst du keine Rap-News?
Ich bin da komplett
du
raus.
Du guckst keine Rap-News, ey? Nee. Ein bisschen was krieg ich ja dann doch mit. Chanel. Chanel. Das war damals so der Gangster-Rap 2001. Ich glaube, Bushido kommt doch dann erst, ja auch erst dann, 2002, 2003, kommt dann so Sido, Bushido, Agro Berlin dann gerade hoch. Also das ist wirklich noch vor dem Gangster-Rap, wie wir ihn kennen. Also aber ich fand es damals schon so, muss ich zugeben, ein bisschen cringe. Ich als, werden wir heute noch öfter thematisieren, weißer Mittelschichtsjunge, hätte mir damals bestimmt mehr Songs wie Weck mich aufgewünscht.
Ja, gut.
Aller Fett Tony, ich hatte zwar keine Rastas, aber...
Ja, es kann halt gut sein, weißt du, ich bin jetzt halt deutlich später auf dieses Album gestoßen und habe halt diese Themen der Zeit, die dann vielleicht da auch anders betrachtet wurden, nicht so aufgreifen können, wie halt jemand, der jetzt aus dieser Zeit das Album gehört hat. Und deswegen bewegt mich dann vielleicht so ein... Oder da fand ich dann halt so einen Session-Song, der war halt irgendwie so... Der hatte halt irgendwie so einen Vibe, den man so jetzt nicht so oft hört, heutzutage noch, weißt du? Mhm. Und gerade deswegen fand ich den wahrscheinlich so interessant. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Part auf diesem Song geil finde. So, es gibt einen Dende-Part, den ich richtig stark finde. Es gibt noch so ein, zwei Lines von Sammy, die ich richtig stark finde. Nico Suave und Illo sind solide. Aber irgendwie hat dieser Song einen...
So effektiv, ja, so ein, dass Wack MCs die Straßenseite wächst.
Es ist halt witzig.
Es ist halt... Rap wurde erst danach hart, auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, Drecksschwein ist da eine richtig krasse Beleidigung, auf jeden Fall.
Denn wir vier Tenöre plus Johnny Rewind
sagen, lass deinen Scheiß doch da, wo die Sonne nicht scheint.
Das ist ganz cool. Also denn da, doch, da war ganz cool. Mir war das damals schon so ein bisschen Hibbidi-Hopp mäßig, glaube ich, zu sehr. Aber ich hab's gefeiert, dass du es draufgenommen hast, weil ich muss ja zugeben, ich habe das Album rauf und runter gehört und den Song auch.
Aber am besten finde ich eigentlich Dennis' Part. Und jetzt hätten wir auch schon einen triftigen Grund, auf dass wir den Stift nehmen und dann die Schrift in den Mund, kauen sie gut durch und spucken sie wieder aus und bringen dann bestenfalls Reste als sowas wie Lieder raus. Irgendwie total sinnlos, aber irgendwie ein lustiges Wortspiel einfach in dem Moment, so mit dem, wir nehmen dann die Schrift in den Mund und rappen sie wieder raus. Es ist halt irgendwie ziemlich geil. Geil geschrieben einfach.
Es gibt mehrere. Vorsicht, es gibt ein bisschen Action am Mic. Die Session zu viel hat den meisten jetzt schon gereicht. Ich schick dir nur drei Jungs vorbei, wenn du mit Contra gibst. Glaub ja nicht, es sei was Besonderes, wovon du sprichst. Ja, ja. Ja. Aber Funky Beat, Johnny Rewind.
Ja.
Ich hab's gefeiert.
DJ Dynamite.
Helden meiner Jugend.
Ja, natürlich. Absolut geiler Track. Ein bisschen seichte Kost zum Reinkommen, denn wenn wir jetzt, wenn du mir zustimmst, dass wir weitergehen zum nächsten Song, dann wird's jetzt ein bisschen schwerer, würde ich sagen.
Ja, da siehst du, ist zwar ein bisschen später zeitlich, aber da siehst du, wie ich drauf war.
Ja, wir springen ins Jahr 2005 bei einem Rapper, der schon ein Feature mit Kollega sein eigen nennen kann.
Hat er geschafft schon?
Ja, er hat es geschafft, auf Kollegas Album zu kommen. Ich bin auch ein bisschen beeindruckt. Aber also solche Stars haben wir hier auch mal mitunter.
Es geht um The Game.
The Game und den Song Dreams, produziert von Kanye West. Und ja, genau, wir hören rein. Ja, krasser Song auf jeden Fall. Am besten sagst du jetzt erstmal etwas, warum du diesen Song ausgewählt hast und vielleicht auch noch was zum Beat, weil der ist ja auch durchaus interessant. Und ja, da bin ich sehr gespannt.
Achso, ich habe eben gar nichts zum Beat gesagt.
Ja, ist glaube ich aber auch nicht so wichtig.
Nee, eben war es auch vor allem hängt sehr auf einem Ton. Warum habe ich The Game ausgewählt? Das Album habe ich übertrieben gefeiert. 2005 habe ich Abitur gemacht, so lange ist das schon her. Und da habe ich The Documentary von The Game die ganze Zeit durchgehört. Also ich hätte vom Gefühl her jeden Song vom Album nehmen können. Das war für mich damals so... Ja, ich glaube, wegen so einem Album habe ich auch Musik gemacht und alle wollten damals wie Drake klingen. Das war so, ja, das war so das Vorbild überhaupt. Und The Game, das war, glaube ich, das zweite Album, was so richtig, oder, naja, ich glaube, es war sein erstes richtig krasses Album. Er hatte, glaube ich, ein oder zwei schon vorher rausgebracht. Und plötzlich waren halt alle so, boah, das ist das neue Signing von Dr. Dre. 50 Cent war ja damals mega krass, all over the news. So
ja, der hat er ja auch mit drauf, mit How We Do, ist ja auch ein Riesenhit gewesen.
Genau, und den hätte ich auch nehmen können, habe ich auch ultra abgefeiert. Also das war einfach von vorne bis hinten ultra krass. So Kanye West hat zum ersten Mal irgendwie produziert. Später hat man dann erfahren, der hat schon mehr Sachen gemacht. Damals wusste ich da auch noch nicht so viel. Man musste ja auch immer die Alben kaufen, um diese Infos zu kriegen. Es war ja vom Gefühl her, vielleicht war es im Internet schon zugänglich, aber es war noch nicht so einfach zugänglich wie heute.
War 2005 nicht so eine Napster-Zeit auch?
Das muss so eine Napster-Zeit gewesen sein. Paul, merkst du bei alten Leuten, die können sich schon auf die 5, 6 Jahre schon gar nicht mehr genau erinnern. So 2000, ja, 2001 wird Napster losgehen. Und ja, also da hat man, also ist jetzt 10 Jahre her. Das
natürlich auch CDs gebrannt.
Habe ich bestimmt auch illegal gedownloadet damals vor über 10 Jahren.
Es war bei uns ja immer so, ich kaufe mir das Album, du das und dann gibst es weiter. Das hatte ich auf dem Grundschulhof noch. Das war ja auch die Zeit rum.
Ja, also, das ist krass, ne? Sowas kennen die gar nicht mehr, die Kids heute.
Ja, das war aber das die Zeit, war. Wo da habe ich Flowrider gehört.
Okay, das wäre dann deutlich später.
Flowrider, Low und so Sachen, das lief bei mir.
Fette
dann.
Songs. Mhm. Dr. Luke, Hit-Produzent Nummer 1.
Ja, damals. Das war dann so 2006, 2007 rum irgendwie.
Also Kanye West hat's produziert. The Documentary von The Game, oberkrasses Album, für mich richtungsweisend. Ich denke, das haben alle, die heute Musik machen, auch gepumpt so. Also alle haben dieses Album gehabt, die da schon gelebt haben.
Und ja, da hat Game sich auf jeden Fall einen krassen Namen gemacht im
Ja,
Game.
Ultra krass. Weltstar. So, da hat kurz danach kam ja auch schon der 50 Beef dann wahrscheinlich. So, da hat er sich dann mit 50 zerstritten, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heute mit denen ist. Der ist ja auch irgendwie ein großer, älterer Mann jetzt geworden mit Bart und ist so ein kluger Typ, der so über der Szene steht. Habe ich so den Eindruck, ich verfolge den jetzt nicht weiter.
Also aber, das Gegenteil von Kollega.
Na, irgendwie sehen die sich ja doch wieder ähnlich. Aber,
ja, aber Kollega steht eher unter der Szene gefühlt inzwischen also der und macht, ist kein kluger Mann. Aber
der macht so Underground-Kram, glaube ich. The Game weiß ich auch nicht, weil der war, glaube ich, nie so ein kluger Typ, weiß ich nicht. Aber so Ghetto halt. Der ist halt hat immer auf sein Ghetto-Ding bestanden. Da ist Start from Scratch drauf. Boah, da sind noch so ein paar Sachen. Da haben auch nur super krasse Leute produziert für das Album.
Ja, wir sollten vielleicht mal kurz ein bisschen in den Inhalt reingehen von dem Song, weil der ist auch durchaus interessant, denn diesen Song, er startet halt direkt mit I Woke Up Out That Coma 2001, weil er damals 2001 angeschossen wurde in der Hood mit 5 Kugeln, glaube ich, waren's und lag 3 Tage im Koma und hat das Ding halt überlebt so und diesen Song hat er geschrieben paar Tage nachdem Yitrune Price gestorben ist. Das ist die Schwester von Serena und Venus Williams, den Tennisspielerinnen. Und sie wurde halt auch in Compton, glaube ich, oder so, wurde die halt auch erschossen. Und daraufhin hat er diesen Song quasi geschrieben, wo es darum geht, wie die schwarze Minderheit in Amerika ihre Träume verfolgt und wie sie alle Träume hatten und am Ende sterben und diese Träume dann erreicht oder nicht erreicht haben. Und er halt dafür kämpft, dass er seinen Traum erreichen kann, weil er ja auch zu dieser Gruppe gehört und auch selber ganz, ganz kurz vorm Tod stand und kurz davor halt seinen Traum dann nicht zu erreichen. Und in dem Song geht's ja im Endeffekt dann genau darum. Und dazu gehört ja dann halt auch Kanye, der als Produzent dabei ist, der auch selber mit dem Autounfall damals und so Sachen auch genau das Gleiche erlebt hatte, wo er ja auch in dem Song rappt. Dass es so beeindruckend ist, dass Kanye auch wieder positiv, genau, like I was starring in Stevie Wonder's Glasses, it's kinda hard to imagine like Kanye West coming back from his fatal accident to beatmaking and rapping. wo er halt auch ganz viele solche Stories rausholt. Und der Hook dann, Martin Luther King had a dream, Aaliyah had a dream, Left Eye had a dream. Das sind zwei Sängerinnen, die eine beim Flugzeugabsturz und die andere beim Autounfall ins Leben gekommen ist. Und da geht's halt darum, so, es kann halt schnell vorbei sein, aber man versucht trotzdem noch so seinen Traum zu leben. Und das Ganze dann halt auch wieder mit einem Kanye-esken Sample, was das Dream singt und was halt auch sehr, sehr geil eingebaut ist, wo man auch schon gemerkt hat, so, das ist halt der Stil von Kanye und man hört es sofort, dass er es produziert hat. Und ja, fettes Ding auf jeden Fall und ziemlich guter Inhalt, auch wenn es natürlich teilweise echt, man merkt, dass er halt andere Themen hat, weil er halt aus dem Ghetto kommt, so mit dem Anfang vom zweiten Part und so weiter. Aber ja, geiles Ding auf jeden Fall.
Ja, es ist, glaube ich, so, dass gefühlt hat es ja so eine sozialkritische Komponente direkt, weil Dream ist, glaube ich, Martin Luther. Ist das ein Sample von dem?
Nein, das Sample habe ich mir rausgeschrieben. Das
er sagt
ist
auf jeden
von
Fall.
Jerry Butler. No More Down heißt das.
Okay. Der Song. Er erwähnt dann auf jeden Fall Martin Luther in der Hook und sowas, genau. Ne? Aaliyah, das sind halt so starke Wörter. Und also ich glaube, für mich war damals ausschlaggebend, deswegen habe ich ihn draufgesetzt, weil ich den Beat-Kombination mit Vocal-Samples, damals haben wir auch alle, da kam dann, kurz danach kam dann auch diese ganze Dipset-Sache und sowas, also alles, was so mit Vocals drin vorkam.
Da waren
vorkam,
die hochgepitcht, die Vocal-Samples.
Da waren die dann so hochgepitcht und sowas, also das war für mich damals super neu, super fresh irgendwie, wie der Beat ist. Er hat sehr cool drauf gerappt. Ja, und weil er hat ja auch immer wieder, da sind schon coole Punchlines irgendwie drauf. Es geht eigentlich um Erfolg, Frauen und sein Ding irgendwie durchzuziehen und ein bisschen Referenzen dann irgendwie.
Er sau viele Referenzen hat er da drauf. Super er hat Referenzen
viel, ne?
auf, er redet darüber, wie es für ihn krass war, mit Dre zu arbeiten. Er redet über Kanye, über Stevie Wonder. Später kommt er dann zu Myra, einer R&B-Sängerin, die er kurz nachdem das Album rauskam, auch tatsächlich hatte er eine Beziehung mit ihr, eine kurze, wo er sich auf dem Song gewünscht hat, dass es passiert. Dann hat er hier, er droppt Names am laufenden Band, um halt Beispiele zu bringen für Leute, die auch einen Traum hatten. Und redet dann über Jam Master und über referenziert dann später
with Who Kids,
referenziert auf Nas, referenziert auf Jay-Z, referenziert auf der dritte Teil, der dritte Part. Und der zweite Part, der geht zur Hälfte um Eazy-E, wie er im Weißen Haus war und dann da sein Statement gedroppt hat danach und so weiter. Also es ist wirklich viel Anspielungen, viel Name-Dropping und man muss schon in der Szene sein, um alle Lines verstehen zu können dort. Also es ist dann schon ganz gut, wenn auf Genius manche Leute das einfach rausschreiben.
Ich habe das alles früher, glaube ich, also ich habe es damals nicht verstanden. So, ich verstehe es ja heute noch nicht. So, und jetzt, wo ich das alles gerade bei Genius mal selber sehe, schon echt krass, was der da so alles reingepackt hat.
Ja.
Muss man sich eigentlich dazu durchlesen. Also, da merke ich, für mich war das wirklich entscheidend damals die Musik. Also irgendwie hat da alles gepasst. Ich habe wahrscheinlich so die Slogans irgendwie verstanden und fand dieses Dream halt ultra stark. Und
ist
der
ja
Beat
auch voll geil, wie er mit dem Sample redet und so weiter.
Ja, dieses Abwechseln, ne, dieses Spiel und dann diese wegbrechende Stimme, wenn die Sample dann da in die singt, ne, nicht nur immer Dream, sondern dann noch an die anderen Teile singt.
And I brought you all my dreams because I love you.
Genau, aber dieses You, ne, zieht er dann so lang und hat dann so eine wegbrechende Stimme, super gut, cooles Sample. Ja, Kanye West Banger, ne? Dann ging's ja auch los. Also, da hätte man auch, also, ich glaube, wir machen das jetzt einfach öfter und ich glaube, ich kann überhaupt nicht, ich habe dann echt lange nachgedacht. Das sind jetzt nicht meine absoluten Lieblingssongs. Das sind, ich weiß aber noch nicht mal, ob ich jetzt so einen Song habe, wo ich sage, das ist mein größter Lieblingssong, weil ich habe so viele Songs über die Zeit so oft intensiv gehört und danach sind die mir auch langweilig. So, ich habe aber jetzt nicht den einen Song, wo ich immer hingehe und sage, boah, den kann ich mir immer geben. Den habe ich eigentlich gar nicht. Es gibt so welche, wo ich sage, ja, kannst du immer mal laufen lassen. Aber, boah, da sind also solche Alben wie das oder dann College Dropout oder sowas von Kanye West, was auch in der Zeit dann gekommen sein muss, wahrscheinlich später ein paar Jahre. Das sind einfach irgendwie geile Classics, so, ne?
Mhm.
Krasse Dinger.
Ja, auf jeden Fall. Und mit einem krassen Ding gehen wir dann auch weiter.
Genau, oder aber das, den Gedanken stimmt. Ja, ich wollte nur den Gedanken noch zu Ende führen, dass wir jetzt quasi hier einfach Songs mitbringen, die uns über die letzten Jahrzehnte, Jahre
die haben uns irgendwo geprägt, irgendwie genau. Fanden wir sie interessant und wollten mal drüber reden und fänden es schade, wenn nicht drüber geredet werden würde. Ja,
ja genau.
So habe ich es bei den neuen Songs dann nämlich auch gehalten. Das Session ist jetzt nämlich auch nicht bei weitem nicht mein Lieblingslied, aber es ist halt irgendwie ein interessanter Song, den ich irgendwie ganz witzig fand, jetzt hier einmal auch anzusprechen. Genau, aber wir gehen jetzt direkt weiter und es wird wieder ein bisschen schwermütiger. Nachdem Dreams ja noch so einen hoffnungsvollen Ausblick gewagt hat, kommen wir jetzt zu einem Song, der ein eher schwarzes Bild von dem Leben in der Hood und dem Schwarzsein in Amerika zeichnet. Und zwar geht es jetzt um Take a Walk von Master Ace. Viel Spaß beim Hören.
Darf ich jetzt direkt noch einen Nachtrag machen oder was?
Du kannst direkt reinhauen.
Dann mache ich jetzt noch schnell einen Nachtrag. Wir haben jetzt schon in den neuen Song reingehört, aber ich wollte noch zu Dreams die Akkorde sagen. Es ist eigentlich ganz simpel, der hängt auf B-Moll, B-Moll und wechselt dann auf F-Moll. Also eigentlich eine Moll-Kombination. Wir hatten nämlich im Vorgespräch darüber, deswegen will ich es nochmal erwähnen. Du hattest gefragt, wo findet der so geile Sachen immer? Und da habe ich zum Beispiel B.B. King, The Thrill Is Gone, mir nochmal angehört. Und da sind auch so krasse Streicher drin. Also Kanye West plündert auch einfach richtig krass in der alten Motown, in den alten Kisten rum. Die haben einfach damals schon richtig fette, geile Sachen gemacht. Und der hat einfach einen guten Riecher, was er sich da rauszieht. Aber ja, krass. Das wollte ich jetzt nachtragen. Jetzt Let's Take a Walk.
Ja, Let's Take a Walk, auch wieder ein sehr, sehr geiles Sample von Master Ace. Wir gehen wieder zurück ins Jahr 2001. Und mich hat dieser Song tatsächlich, nachdem ich das erstmal gehört habe, hatte ich direkt eine Assoziation. Und zwar kennst du Streets of London?
Jetzt ganz neu, aktuell.
Nein, der ist uralt, der Song. Streets of London, ich bin mir gerade nicht sicher, von wem das Original war, das müsste ich kurz rausfinden. Aber das ist ein... I'll Take You to the Streets of London. Kennst du das wirklich nicht?
Doch.
Jetzt hört man uns tippen, ja, das ist ja peinlich. Ralph McTell, Streets of London, genau. Hier, Songtext, dann kann ich dir kurz den Refrain vorlesen, dann kennst du das garantiert wieder. Hier, warte kurz. Have you seen,
Aber ich kenne es, ja.
Ja, genau, have you seen the old man und so weiter, wo er dann, genau, das ist nämlich ein ähnliches Ding, so weißt du, du sagst so, und dass die Sonne für dich nie scheint und so weiter. Und ich zeig dir jetzt aber mal Leuten, denen es wirklich scheiße geht. Und dieser Song hat dann eine recht ähnliche Attitüde, wo er dann sagt so, was ist das für ein wunderschöner Tag, geh mit mir durch die Hood und ich zeig dir, wie kacke es hier ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Inspiration daraus bezogen hat. Oder es ist halt einfach nur das gleiche Konzept. Aber ja, das ist gar keine Kritik, weil es ja auch... er ja auch ganz andere Punkte nennt und auch den Song anders aufbaut, weil in dem Streets of London gibt es drei Charaktere, die dann besucht werden und er besucht halt quasi die ganze Hood. Und mir sind ein paar interessante Sachen rausgefallen. Ich gehe jetzt einfach mal direkt in die Textanalyse rein und danach kannst du nochmal was zum Beat sagen. Und zwar fand ich super interessant, wenn er im ersten Verse redet er dann darüber, dass sie im Park Dice Game haben, also where you can find a dice game at any time of the night and somebody gets shot or stabbed every time there's a fight. Und im zweiten Part geht er nämlich zu einem ähnlichen Teil im Part wieder auf das Dice Game ein. Und zwar sagt er, dice games can turn into a shootout quick. If you're saying he aced, then he's saying he sixed. Wo er dann halt auch, was ich super interessant fand, einen Parallelismus aufgemacht hat von, in der ersten Zeile geht's um, also es geht ums Dice Game. Und danach geht's um, jemand wird erschossen oder ermordet. Und im zweiten Teil sagt er dann, ja, selbst dieses Dice Game kann zu einem Mord führen. Wo er dann quasi das wieder aufgreift aus dem ersten. Also es ist irgendwie sehr, sehr klug geschrieben an vielen Stellen. Und das habe ich jetzt mal so exemplarisch dafür rausgesucht.
Ich habe den Song ja eingebracht. Ich habe das ganze Album abgefeiert damals. Take a Walk war aber mit Abstand, glaube ich, so mein Hit, den ich morgens am Kopfhörer zur Schule gehört habe. Ich fand es halt sehr geil, weil der auch natürlich im Gegensatz zu all anderen Musik, hier bei Genius habe ich heute gelernt, es bezieht sich natürlich viel auf Notorious B.I.G. und sowas. Für mich war das aber damals so eine Ansage quasi an alle Leute, an alle Musikleute, nicht nur Notorious B.I.G., der gesagt hat, hey, guck mal, Brooklyn, voll cool, hier geht's ab, wir haben Spaß. Sondern das war irgendwie so an alle gerichtet irgendwie, ey, weiß nicht, da war ich dann auch so im Alter 15, 16, 17, so da bist du dann so im Alter, da siehst du so die ersten Sachen, die nicht ganz akzeptiert sind in der Gesellschaft und sowas, da kommt man so eine Underdog-Position oder irgendwie oder so gegen die Welt und das war natürlich ein geiles Ding, weil es super offen, super freundlich, super cool, wie blauer Himmel klingt irgendwie, als würde die Sonne scheinen und er redet so über die allerhärtesten Sachen dabei. Das habe ich, glaube ich, so mega abgefeiert, dass man so dieses ganze Böse und Schreckliche in so einem lustige, weiß ich nicht, in so einem, der hat den Kontext verdreht irgendwie. Die Musik passte nicht und passte doch irgendwie genial. Also finde ich bis heute geil an dem Song.
Ja, es ist so ein Kontrast halt, den der zwischen Text und Beat und Stimmung so aufbaut. Ja. Und auch dieses Sample von, das Sample kommt von Spanky and Our Gang und ist, der Song heißt Lazy Day. Kann sich mal anhören, ein schönes Lied über einen schönen Tag im Park. Let's Take a Walk in the Park ist der, setzt man eigentlich zu Ende, es wird ja dann abgeschnitten. Und ja, er macht halt keinen schönen Tag draus, sondern sagt, ey, du kannst ja gerne einen schönen Tag haben, aber du solltest wissen, es gibt Leute, denen geht's richtig scheiße dabei und die haben jede Zeit Angst zu sterben, so. Das ist schon ziemlich krass, die Stories, die er da erzählt.
Da sind auch krasse Bilder und es ist noch so krasse Storytelling, ne?
Ja, absolut, was man heute jetzt nicht mehr so. Storytelling. Ist ja auch interessant, dass wir einfach wirklich uns drei Storyteller aus dieser Zeit rausgesucht haben. Dreams ist ja auch so ein bisschen Storytell-mäßig. Ja. Und das, was danach kommt, ist ein Storytell-Blockbuster. Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel
interessant
verraten.
Interessant bei dem Song finde ich die Harmonien. Es ist sind zwei Abfolgen. Ein bisschen kompliziert, weil es in B-Moll ist. Ich mache es vielleicht einfacher und übersetze es einfach direkt in A-Moll. Dann ist es viel einfacher. Es ist erstmal A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Das ist die Kombinationsfolge, die immer funktioniert. Die ist der brutalste Klischee-Standard. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch schon wieder abgefeiert, weil es mich irgendwie abgeholt hat, direkt mich als Popschwein so. Dann kommt aber an der Folge dran, das ist dann immer halbtaktig, A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur, kommt aber dran, B-Dur, F-Dur, A-Moll, E-Moll. Und das ist, klingt cool, ist ein bisschen schräg, ist nicht, das ist definitiv kein Standard mehr, da haben sie so einen schrägen Halbton mit reingebaut. Das finde ich irgendwie ganz geil an der Nummer, dass sie dann da so ein, ich glaube, so eine Art subdominante Wechsel machen. Eine Doppelsumdominante, genau, auf F-Dur machen sie das. Das ist geil, habe ich vorher nicht gehört. Also als ich mir das angehört habe, habe ich gedacht so, cool, totaler Standard und doch der zweite Teil, was ganz ausgefallen ist.
Ja, was mir gerade noch Interessantes auffällt ist, auf dem Album waren damals 24 Tracks.
Boah.
24, das ist so, das war damals wahrscheinlich auch, also es, gefühlt war es damals nicht so ungewöhnlich und auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, Alben zu hören, war es halt auch normal, so 18 bis 20 Tracks da drauf zu haben. Und heutzutage ist es erstaunlich, wenn man 12 findet. So, also die Anzahl der Songs auf einem Album haben irgendwie über die Jahre sehr, sehr schnell rapide abgenommen.
Wie lang sind die Tracks da?
Der Song ist, also das ist auch interessant, dass die Songs, die wir jetzt
alle
genommen
drei, vier
haben,
Minuten.
Das ist 5-Minuten-Ding. Das ja. Ding hier ist 5 Minuten. Ich kann mal ganz ins ganze Album reingucken, wie lang da die Songs so sind. Aber die sind ziemlich lang wahrscheinlich alle. Warte kurz, ich muss gerade hier ganz runter scrollen in der, hier ist es, ja hier, du hast natürlich, das fängt mit dem Skit an quasi, aber dann 2,34, 3,48, 1,18, 3,57, 1 Minute, 4,16, 4,29, dann kommen immer wieder so kurze Skits dazwischen und dann aber hier 5,07, 4,10, 4,13, 4,48 und so weiter, also bis auf die Skits sind das alles sehr, sehr lange Songs. Und damals hat man gefühlt einfach mehr rausgehauen irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass man heute vielleicht mehr Fokus drauf setzt oder mehr, weiß ich nicht, also mehr auf den einzelnen Song geht und noch mehr ausliest und noch mehr Zeit in die Albumproduktion steckt und noch mehr aussiebt oder ob es einfach der Stil geworden ist. Ich weiß es nicht, aber.
Andere Vertriebsmodelle.
Das hat auch schon vor der Zeit von Spotify gefühlt an. Aber ist ja auch egal. Es ist mir nur aufgefallen und ich fand es irgendwie sehr interessant, dass man damals einfach noch 24 Songs auf dem Album geklatscht hat, auch wenn einige davon nur eine Minute gehen. Naja. Ja, krasses Ding. Und wenn du mir genehmigst, würde ich nämlich dann direkt die Brücke zum nächsten Song bauen. Oder
gerne.
Hast du noch was?
Nee.
Und zwar haben wir jetzt ja den Walk durch die Hood getaked. Und genau, was dabei rauskommt und wie so ein Tag in der Hood aussehen kann, ganz explizit beschrieben, das führt uns eines der, ich würde sagen, aktuell größten, einer der aktuell größten Rapper oder zumindest in der Szene anerkanntesten Rapper vor, die ich jetzt so kennen würde? Oder wie würdest du das einschätzen?
Jetzt, der kommt.
Der jetzt kommt?
Ja gut, der ist jetzt total zu Recht oder zu Unrecht, aber ultra gehypt.
Ja, und genau, die Rede ist, ihr werdet es bestimmt schon erraten haben, natürlich von Kendrick Lamar, und wir hören den Song The Art of Peer Pressure. Ja, den Song habe ich mir ausgesucht und er passte halt wirklich perfekt in diese Reihe rein, weil er quasi so den beschreibenden Abschluss findet zu dem, was Master Ace vorher gestartet hat. Ja genau, Kendrick Lamar erzählt hier über, also The Art of Peer Pressure, auf Deutsch übersetzt, die Kunst des Gruppenzwangs. Und es geht quasi darum, wie er, das ist auf dem Album Good Kid, Mad City, und das beschreibt dieser Song, er ist quasi das Good Kid, der eigentlich selber kaum Drogen nimmt und nicht aggressiv ist und nicht kriminell oder so, aber dann halt in dieser Mad City halt ganz viele Homies hat, me and my Homies, sagt er auch immer, die halt kriminell sind, auf Drogen sind und gewalttätig sind und so weiter, und er dann halt mit seinen Homies halt ein ganz anderer Mensch wird, weil er einfach, um halt diesen Schutz des Sozialen zu haben, sich denen angleichen muss. Und das beschreibt ja sehr gut die Lage, die Leute in der Hood scheinbar haben, jetzt von unserem wohlstandsweißen Mittelstandsperspektive aus gesehen, ne? Wie man dann einfach in sowas reinrutschen kann.
Ja, absolut. Es ist ein cooler Song. Ich hatte den nicht so auf dem Schirm. Ich kannte ihn zwar, habe ihn jetzt aber dadurch dann nochmal intensiver mir angehört. Also super cool, wie er sich da mit diesem Thema des Gruppenzwangs irgendwie auseinandersetzt, ne? Was, glaube ich, ein Riesenproblem ist. Gerade Thema Drogen, Gewalt, wie man da schnell reinrutschen kann, wenn man in einer Gang ist, wo es auf jeden Fall Leute gibt, die dazu schon bereit sind.
Ja, genau, es ist, er selber ist in Blatt-Territorium aufgewachsen. Das wird auch in dem Song ja kurz thematisiert, dass sie jemanden sehen mit Farben, die ihnen nicht so gut gefallen. Was ja Blatt sind rot und Crips sind blau, und man trägt die Farben seiner Gang, und genau, in fremden Gebieten ist man dann ungern gesehen, und dann wird man halt auch mal gern von der Gruppe Blatt verprügelt. Kendrick selber hat aber nie einer Gang angehört und hat es irgendwie geschafft, da früh genug noch rauszukommen. Ja, und das ist sehr interessant, wenn er jetzt so Sachen sagt in dem Song, er steigt ja auf einem, wir können ja mal ein bisschen die Struktur durchgehen bei dem Song, weil die ist ja auch ganz interessant von den Beats aus gesehen.
Ja.
Er steigt ein mit einem sehr ruhigen, sehr entspannten und auch irgendwie so ein bisschen in einem Vibe sich bewegenden Sample und singt darüber schon so ein bisschen Smoking on the finest dope, das habt ihr ja eben noch gehört. Und
ist schon so ein bisschen hörspielmäßig angelegt, auch das Ganze, finde ich.
Das ganze Album ist ja ein einziges Hörspiel quasi. Und dieser Song an sich ist so, dass meiner Meinung nach neben Mad City an sich eines der absoluten Storytelling-Masterpieces, die es so in der Rap-Geschichte gab. Also wahnsinnig gut beschrieben alles. Genau die richtige Zeit genommen für alles, die richtigen Bilder gefunden und irgendwie so eindringlich gemacht, dass man den Song aber trotzdem noch irgendwie sehr, sehr gut nebenbei pumpen kann.
Ja, also ist lyrisch sehr hochwertig, muss man wirklich sagen. Mir hat diese vierte Strophe, wo er dann so mit dem Säger, aber du kommst erstmal zu deinen Sachen. Der Anfang ist in B-Moll mit einem Halbtonschritt mit Cess immer. So ein bisschen schräg ist, aber gibt so ein bisschen so ein Vintage-Vibe, so ein Motown-Vibe oder sowas, ne?
Ja, genau. So ein bisschen West Coast-mäßig angelegt. Genau, und dann gibt's aber einen Break, und der Beat wird, würde ich sagen, härter und düsterer und auch deutlich unmusikalischer, würde ich auch sagen. So, er hat nur noch ganz dezente Instrumente drin und ein sehr in den Vordergrund gerücktes Drumkit, was halt ein Beat ist, auf dem man sehr, sehr gut dann eine Story erzählen kann, weil er halt einfach nicht ablenkt, sondern den Fokus auf den Rap lenkt, würde ich jetzt so sagen.
Ja. Das Ganze dann in C-Moll, also er wechselt dann auch die Tonart. Ja, ich finde es sehr gut, ist eine wirklich sehr eingängige Geschichte, also eine eindringliche Geschichte. Ohne Genius, glaube ich, hätte ich Probleme gehabt.
Ist oft so.
Das ist so nicht möglich, habe ich aber bei Master Ace auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich nie alles verstanden habe, was der gesagt hat. Das ist bei Kendrick jetzt genau das Gleiche, dafür ist meine Englisch definitiv zu schlecht und ich bin nicht zu sehr im Slang mit drin. Sie reden Sachen, die nur sie verstehen und sowas.
Ja, er sagt ja auch, speaking language, only we know, you think it's an accent.
Genau, nur Sachen, die sie verstehen. Also das ist auch harter Slang und ja, aber es ist krass, wie gesagt, diese Sache da mit dem Pfandleiher oder mit dem Sega, was da am Schluss abgeht, das ist mir dann so hart, dass sie den da eintauschen und so. So Bilder, der schafft so sehr krasse, eingängige Bilder da zu erzeugen bei mir.
Ja, genau. Es ist im Prinzip, die Story geht dann nämlich weiter. Er fährt mit seinen Homies da die Straße runter in ein besseres Viertel auch. Dann finden sie dort jemanden mit falschen Farben, verprügeln den und lachen ihn aus. Und dann sagt er auch, wo ist es hier? Dann sagt er auch dann genau hier, Russian nigger, quick and then we laugh about it. Russian nigger ist halt ihn quasi einmal kurz schnell verprügeln und weiter. That's ironic, cause I've never been violent until I'm with the homies. Und dann gibt's wieder eine kleine Hook. Just riding me and the homies. Wo sind wir? Genau. Und dann geht's quasi darum, dass sie ein Haus, was länger ausgekundschaftet haben schon und entscheidend heute Nacht ist der Zeitpunkt für den Überfall auf dieses Haus. Dann gibt's wieder einen für das Album total typischen Break, in dem quasi eine, ja, so ein bisschen mit der Ästhetik eines Anrufbeantworters ein Dialog abgespielt wird, dass jemand in diesem Haus ist, den sie nicht erwartet hatten und deswegen die Polizei früh gerufen wird. Und dann kommt eine ganz, ganz berühmte Part-Passage von ihm. I hit the back window in search of any Nintendo, DVDs, Plasma Screens, TV in the trunk. Weil das einfach mega geil wieder reinflowt, weil er einfach so plötzlich dieses Ding unterbricht und dann mit diesem richtig geil geflowt da reinsteigt. Und dann kommt eine sehr kurz beschrieben, aber irgendwie sehr spannend gemachte Verfolgungsjagd mit der Polizei. We made a right, then made a left. We were circling in life. My mama called. Hello, what you doing? Kicking it. I should told her I'm probably about to catch my first offense with the homies. Und but they made a right, they made a left, they made a right, another right, one lucky night with the homies. Und dann ist der Song einfach zu Ende. Und man so sieht so, er ist halt gerade noch so entkommen, gerade noch so Glück gehabt. Und ich habe da auch so ganz viele Theorien drüber gehört, wie oft sie abgebogen sind und dass ja Karma ein wichtiges Ding in diesem Song ist, was er auch selbst erwähnt. Und dass es so genau die Anzahl ist, dass es so zutrifft, dass er quasi der Einzige mit einem noch positiven Karma-Konto in diesem Auto ist, dass sie deswegen nicht gefasst werden. Und so ganz interessant, was sich Leute für Gedanken machen dann über die Texte von Kendrick, wie viel da drinstecken soll angeblich. Aber ja, krass.
Da steckt auch ultra was drin. Also, da sind auch wieder, ja, das war jetzt eigentlich bei allen, The Game, Master Ace, alles, was wir hatten. Vielleicht Session würde ich jetzt vielleicht rausnehmen aus der Reihe.
Deswegen
so.
Habe ich damit auch gestartet, einfach weil der nicht aber, in die Reihe passt.
Ja, also da muss man sich schon echt einarbeiten. Das merke ich jetzt doch immer mit Text parallel lesen, dass da sonst ganz viel, dass ich gar das meiste gar nicht mitkriege, was da drin passiert, glaube ich so.
Ja. Und die Texte sind auch tatsächlich in der Reihe, die wir jetzt gemacht haben, immer klüger geworden. Also The Game ist dann halt noch viel Straßenpoesie quasi, würde ich jetzt so sagen. Master Ace hat dann schon, wie ich es ja auch erwähnt habe, so einige wirklich kluge Twists in seinem Text drin und so. Und Kendrick ist halt wirklich das Writing-Genie in Amerika.
Ist dann auch 6 Jahre später oder was?
Der ist 2011.
Ja, der hat doch Master Ace und sowas gehört. Master Ace ist ja garantiert. Dem sein...
Nee, 2012 kommt. Was laber ich? 2012
also ja, ja. 7 Jahre, nee, länger.
Master Ace war ja 2001.
Ja, also 10 Jahre nach Master Ace.
Nee, in dem Song, in dem Part hier selber erwähnte er auch, was sie damals gehört haben. Und zwar war es Jeezy, das erste Album von ihm, wo es, was halt auch sehr, sehr zelebrierend über Gangsterleben redet. Deswegen hören sie es ja auch. Und was sie eher noch anstachelt dazu. Was ja dann so das Gegenteil von dem ist, was Master Ace in seinen Songs versucht hat. Aber wahrscheinlich hat Kendrick auch selber eher sowas dann gehört und weil er selber auf der Seite eher stand.
Also ich wette, Master Ace kennt er.
Da können wir von ausgehen. Ja, und ja, jetzt apropos, ist er selber
Straßenpoesie.
Genau, gehen wir weiter zum nächsten Song. Obwohl, ein Funfact über, ich habe noch 2 Funfacts zu diesem Lied. Ja. Die wollte ich gerade noch raushauen, die habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar zum einen, exakt in Minute 2:30 steigt er in den zweiten Part vom, in den zweiten Verse vom zweiten Part ein, quasi auf dem neuen Beat. Und rappt dort, it's 2:30 and the sun is beaming. Und das ist exakt bei Minute 2:30 von dem Song.
Das ist cool gemacht.
Gutes Timing auf jeden Fall. Und,
das hat er gewusst.
Ja, ich gehe davon aus, dass es kein Zufall ist. Aber wer weiß, wenn es ein Zufall ist, war es ein großartiger Zufall. Und noch dazu kommt, ist diese Bässe, mit denen er einsteigt in den zweiten Beat quasi, die dann den Übergang bilden. Die hat Travis Scott auf seinem ersten Album 2013 gesampelt und darauf einen sehr, sehr geilen Song gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie er heißt. Ich glaube, er heißt Mia oder so, der Song. Könnt ihr euch mal bei Who Sampled reinziehen. Sehr, sehr cool umgesetzt, diese Bässe, die ja auch sehr, sehr schön wabern da. Die hat er als Sample benutzt, genau. Also Travis hat das Ding auch gepumpt damals scheinbar. Ja, und das so viel dazu. Und jetzt gehen wir zu einem deutschsprachigen Künstler und einem Song, der was aktueller ist, denn wir sind fertig mit unseren Oldschool-Picks und gehen zu Songs, die wir uns aktuell gerne angehört haben oder die wir uns die uns aktuell interessant vorkamen und über die wir sonst nicht geredet hätten. Und damit gehen wir jetzt zu Hannibal mit dem Song Fleisch. Hört ihn euch gerne an. Und ein bisschen die aggressive Stimmung reinzukommen, hören wir natürlich auch. Ja, geiles Ding auf jeden Fall. So gefällt mir Hannibal deutlich besser als bei Vanilla Sky noch.
Ja, wir haben ihn ja Song beide
ausgesucht. Also, nee, der Witz ist, wir haben ihn tatsächlich beide ausgesucht,
ja.
Den Song. Genau, warum hast du ihn ausgesucht?
Ja, weil ich ihn fett finde. Finde ich gut. Ich fand, Hannibal ist ja immer so ein, der ist ja schon lange dabei. Habe ich immer mit so ein bisschen gemischten Gefühlen gehört. Ich fand ihn nicht immer cool, aber eigentlich war er immer ein cooler Typ. Und dann habe ich mir das Album angehört und hatte schon so befürchtet, dass es mir eigentlich nicht so gut gefallen wird. Und dann habe ich reingehört und muss jetzt wieder zu meiner Schande gestehen, habe ich auf jeden Fall mega abgefeiert. Also für mich ist das einer der letzten wenigen realen Gangster-Rapper, die es gibt. So, das ist für mich ist das realer Gangster-Rap, den der macht auf Deutsch. So, das ist ja, das ist der realer Gangster-Rap. Punkt.
Period. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr krasses Ding. Und ich habe ihn auch rausgesucht, weil ich zum einen halt das, so zum anderen findet man sowas halt nicht mehr so richtig häufig und auch noch so puristisch, was ja Hannibal auch nicht immer so gemacht hat. Er ist ja auch schon ein paar Mal abgerutscht in so etwas andere musikalische Wege, die ich jetzt nicht so geil fand. Aber ja, das ist wieder purer Style von ihm und das ist auf jeden Fall ziemlich fettes Ding, würde ich auch gerne nochmal live sehen. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast rund um das Album. Denn das Album selber war ja wahnsinnig unerfolgreich für seine Verhältnisse, in denen er eigentlich ja berühmt ist. Und zwar ist das nur auf die 16 gechartet. Während
ist er so berühmt? Ich hatte ihn jetzt gar nicht so. Also ich kenne
ihn. Der ist im Aslaks Camp, hat riesen Hits gehabt mit Jizzes zusammen, Ebbe und Flut, Vanilla Sky, 27 Millionen Aufrufe auf Spotify. Also der Typ ist auf jeden Fall ein großer Künstler, würde ich sagen.
Ja.
Und der bringt halt, also wenn er dann halt nur auf die 16 chartet, ist das halt wirklich wenig. In einer Woche, in der Green auf die 6 chartet er halt auf die 16. So, das
Green,
ist halt
Green?
Siehst du, Green. Das ist ein Rapper, der aus dem JBB, also von Junis Block, gekommen ist quasi. Und,
ja gut, aber das ist ja Streaming und so. Also, das ist so eine Art, ja, trotzdem, kann ich verstehen, dass der da jetzt so ein bisschen beleidigt ist und sagt, gib
mir. Er ist nicht nur beleidigt, er hat auf Instagram eine Story gepostet und ich kann sie erst gerne mal zitieren. Fleisch floppt in den Charts. Ich finde aber, da sind ein paar Baba-Lieder drauf. Finde ich auch ein geiles Statement. Ich bringe dieses Jahr noch ein Mixtape raus und dann war es das mit Musik für mich. Mehr Kopfschmerzen als Schnapp bedeutet für mich, Junge, brech ab.
Ja, also für mich klingt das irgendwie sehr beleidigt, so ein bisschen. Ja, komm, hast du doch ein Classic gebaut, so, ist doch cool, ist halt nur auf 16 gechartet. Ich weiß eh nicht, ob man diese ganzen Charts momentan so glauben kann, also.
Ja gut, also das Ding ist ja, er kennt ja die Zahlen so, weißt, wir kennen ja nur die Platzierung, er kennt die Zahlen und ich schätze mal, sowas wird er nicht so halbherzig raushauen und ihm glaube ich auch mehr als UFO361, dass er seine Karriere auch tatsächlich zumindest für eine längere Zeit beenden wird. UFO361 hat er gesagt, er hört auf und war 3 Monate später wieder da.
Ja.
Was ich ziemlich lame fand. Aber naja.
Also ich hab's abgefeiert, ich hoffe, Honey bleibt beim Rappen und rappt weiter, ja, über harte Drogenfressen am Block.
Fände ich schade, wenn er mit seinem stärksten Album den, also dass er mit seinem stärksten Album den größten.
Ich meine, man soll aufhören, wenn es am geilsten ist, halt ist, ne? Irgendwie kann ich es auch verstehen. Aber also ich hätte es nicht gedacht, auch dieses No Limit heißt, glaube ich, das Intro oder was, ne? Ey, boah, das geht schon ziemlich nach vorne, ist genau meine Thematik. Habe ich ein großes Herz für diese Art. Das ist, ich kann es nur nochmal wiederholen. Das ist irgendwie realer Gangster-Rap, weißt du, da ja, geht's auch mal um Abstechen und so, ist auch schon brutal oder so. Aber das ist so Gangster-Talk, ne?
Irgendwo, ja, so Frankfurter.
Ja, das ist eigentlich Gangster überall so. Weißt du, sich in der Eifel ein Haus holen, da zwei Lampen reinhängen.
Ja, aber die aktuelle Gangster-Rap-Generation kommt aus Frankfurt. Tatsächlich.
Das mag sein, aber Gangster überall so ist mein, sag ich mal, Bild von Gangstern ist, dass die sich irgendwelche Häuser nehmen, da ein paar Lampen reinhängen, da 3 Monate machen, bis der Schnapp da ist und dann zum nächsten Haus gehen und da wieder ihren Schnapp machen. Mhm. Und diese Art, so zu Unternehmer zu sein, sag ich mal, beschreibt er auf seinem Album eigentlich durchgehend ganz gut so. Und das ist für mich halt das, und er betont auch immer die Nachteile, glaube ich, dieses Lebens.
Ja, das ist ja in diesem Song ganz interessant, weil witzigerweise, ich habe den heute, also ich habe den natürlich schon lange vorher gehört, aber ich mache mir immer Notizen dazu und ich habe diesen Song heute analysiert für diesen Podcast, kurz nachdem ich mir die aktuelle Folge von Die Anstalt angeguckt habe. Und nachdem ich Die Anstalt geguckt habe, bin ich immer in einem welthassenden Sozialkritik-Modus und habe deswegen einen langen Text zu diesem Album runter getippt, der vielleicht viel mehr daraus nimmt, als gemeint war.
Achtung, aber jetzt.
Ja, aber ich habe halt geschrieben, dass dieser Song halt, das beschreibt die schwer arbeitende Bevölkerung, die durch mangelnde Chancengleichheit und den daraus resultierenden Teufelskreis, dem kann sie nicht entfliehen. Und um sich das nötige Geld halt hier durch Fleisch symbolisiert zu beschaffen, muss sie halt hart arbeiten. Und das Bild des Fleisches, welches der Arbeiter am Ende des Tages nach Hause bringt, ist ein schönes Sinnbild für die Raubtiergesellschaft und eine Analogie zum Tierreich, wo der starke und mächtige Löwe sich das dicke Stück nimmt und den anderen nur einen kleinen Happen lässt. Das habe ich dazu so ein bisschen runtergeschrieben. Ich denke mal, das Fleisch für ihn dann in dem Fall einfach nur ein ja, Slangbegriff ist in dem Moment.
Cool.
Aber es baut halt so eine Analogie zum Tierreich dann wieder auf. Und es ist halt auch so ein aggressiver Begriff dazu, der halt irgendwie dem Ganzen eine ganz andere Wirkung gibt dadurch. Und
richtig. Ich habe überlegt, ob es vielleicht cool wäre, wenn er Brot, also vom Rhyme wäre es überhaupt nicht cool gewesen, so, aber wenn er Brot gesagt hätte, habe ich mir überlegt, ob es mehr.
Nee, das
mehr
das
Classic Wort oder musste Fleisch das ist Fleisch halt viel krasser. So hart und so.
Erstmal ist das Wort Fleisch das deutlich härteres Wort.
Klar, von der
Phonologie. Und ist halt auch das deutlich, deutlich härtere Ding, weil du hast ja auch, um Fleisch zu bekommen, musst du ja von anderen wiederum nehmen und musst du halt, es ist der viel brutalere Prozess, an Fleisch ranzukommen.
Es klingt härter und es ist brutaler. Ne?
Es ist deutlich brutaler und blutiger, an Fleisch ranzukommen, als an Brot. Brot ist halt langweilig irgendwie. Deswegen, also ich finde es genau richtig gewählt und voll krass irgendwie in dem Moment. Also das hat mich richtig direkt abgeholt.
Mich hat
Song
abgeholt und, die Hook dann komplett. Mein Vater ackert seit 40 Jahren.
Seit 50 Jahren für Fleisch. Hakan hat 4 Kinder, 3 Jobs und kommt jeden Abend heim mit einem dicken Stück Fleisch.
Das ist Sozialkritik in meinen Augen.
Ja, absolut.
Das ist krass so. Das ist Sozialkritik auf den Punkt gebracht, so in einem harten, geilen Bild. So, ja.
Alle Träume platzen hier, auch wenn du dachtest, es ist nicht so bei dir, alle Träume platzen hier, war schon früher so, leider nicht zu viel, lieber nicht zu viel erwarten, weil zu oft kommen miese Karten, viele Dinge, die uns widerfahren, alles dreht sich riesenradmäßig, aussteigen geht nicht. Wo halt dieser Teufelskreis das beschrieben wird durch mangelnde
Erster Verse, ne?
Genau.
Super.
Richtig gut beschrieben, gute Hood-Poesie auf jeden Fall und da kann man sehr viel rauslesen, was der Künstler vielleicht auch gar nicht so gemeint hat, aber was halt so unterbewusst mitschwingt in diesem ganzen Text, in diesem ganzen Komplex. Und da ist das Werk wahrscheinlich größer als der Gedanke, der dahinter steht. Aber gerade das macht diesen Song so besonders für mich irgendwie.
Ja, also ey, ich habe mega abgefeiert im Verse 2, dann ach egal, nächstes Thema, ich habe Wichtiges zu sagen, ihr könnt kommen in meine Straße, ich verticke wie der Hase. habe ich mega abgefeiert, das ist einfach schon einfach geradeaus, er sagt jetzt auch nichts Neues in dem Song irgendwie, muss man jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber es ist einfach mal eine geile, ja sowas braucht man glaube ich einfach, wenn man mal auf die Gesellschaft wütend ist, ist das so Mucke, die man pumpen kann, da wird vom Gefühl her natürlich schon etwas glorifiziert, aber auch irgendwie nicht verherrlicht.
Also
so,
ich hatte da jetzt nicht viel Glorifizierung rausgehört,
ja,
sondern halt auch viel so, es ist schon ein Hamsterrad, in dem du eigentlich nicht gerne bist.
100%, es hat so ein bisschen natürlich den Geschmack, es kommt Fick Polizei und BTMG kommt schon gut weg, ich hab wieder Hase, also es ist schon Glorifizierung dieses Lifestyles irgendwie, aber er macht das halt auf so eine Art, die real, die wirklich real ist, wo man auch so Schattenseiten einfach sieht schon. Ja, weiß nicht, ob das jetzt einzigartig ist, aber ich habe so das Gefühl, das war mir einfach mega sympathisch, dass das ist halt irgendwie Straße so. Es wird dick geschnappt ab Mitternacht. Probleme mit dem BTMG wegen dem Schnee.
Mhm.
Ja.
Ja, ist ein fettes Ding, kann man sich auf jeden Fall gut geben. Und wir wollen vielleicht nochmal kurz was zum Beat sagen, vielleicht, weil das haben wir noch gar nicht. Der ist produziert von DJ Durak, Crisis Beats und Semi Beats. Und was haben die denn für Akkorde in diesen Beat reingepackt? Wenn du das schon dir die Arbeit machst, das rauszuschreiben, solltest du das vielleicht auch erwähnen.
Ja,
richtig,
sollten wir das auch immer machen. Ja, ich probiere das jetzt mal in A-Moll zu sagen. Da ist es, also das Ganze ist in S-Moll, wenn ich das jetzt auf A-Moll übersetze, ist es die Klassiker-Standardformel des Deutschraps. Es ist A-Moll, eintaktig und dann G-Dur, F-Dur, halbtaktig.
Ja, cool. Also ja, ein klassischer Beat.
Ja, aber das ist auch geil, dass uns beide das abholt, weil es der richtige, ja, das ist jetzt böse gesagt, aber es ist der richtige Akkord-Billo-Ding. So alle
Hits aber darüber dann halt ganz, ganz schwerfällige Streicher.
Super gemacht. Und
dazu sein gepresster Flow, das gibt dem Ganzen irgendwie so eine leicht schwerfällige, wenn du verstehst, weil ich meine, Wirkung.
Ist, halt, du kannst mit den Songs, Capital Bra hatte auch seinen letzten Hit mit den Akkorden so, ne? Der funktioniert.
Ja, das ist ja sowieso die alte Leier zwischen uns beiden, wo du immer nur von den Akkorden herkommst und ich halt viel mehr auf die Instrumentierung und die das Rüberkommen des Songs achte und mir halt scheißegal ist, welche Akkorde der hat, aber wahrscheinlich hast du halt, das ist halt ein unterbewusster Effekt.
Naja, ich sehe das ja schon wie du. Wir sind Generation Sound. Für uns ist der Sound ultra wichtig. Aber wenn ich jetzt hingehe und du sagst, analysier mal einen Song, dann fange ich natürlich bei den Sachen an, die ich am einfachsten analysieren kann. Und da kann ich erstmal sagen, ah, okay, guck mal, da spielt ein A im Bass, da spielt ein G im Bass. Und dann weiß ich, ah, es ist A-Moll, es ist G-Dur. Später kann ich sagen, ja, okay, das ist im Tropical House-Style oder das ist im Afro-Trap-Style. Ja, aber
du kannst halt diesen Song null mit der neuen Capital Bra-Single halt vergleichen. Das ist ja immer der Unterschied.
Naja, und da ist das Lustige, du kannst es runterbrechen und sagen, von der Melodik, von dem Tonvorrat und von den Akkorden ist es natürlich das Gleiche. So, ne? Wenn du eine Gitarre in die Hand nimmst und die beiden Songs nebeneinander spielst, dann klingen sie plötzlich gleich. Ne? Natürlich, wenn du auf den Sound gehst später und sowas und dann auf die Inhalte auch und natürlich auch auf die Texte oder auch auf die Melodien drauf.
Die Art drauf zu rappen, den Flow anders. Und so weiter.
Aber es ist natürlich immer schon erstmal interessant zu sagen, okay, unsere Musik basiert eigentlich immer auf Harmoniestrukturen hier in Europa oder unsere westliche Musik ist harmoniebasiert. Und insofern kannst du natürlich immer sagen, ey, das ist auf jeden Fall was wir vergleichen können. Da regen sich natürlich viele Leute auf und sagen, ah, nee, geht überhaupt nicht. Aber natürlich ist das erstmal die Basis von einem Song. Ne? Man schreibt einen Song erstmal mit Harmonien bei uns in der Regel. Ja. Und ja, dann kann man von da aus dann weitergehen und sagen, ja klar, wenn der A-Moll F-Dur G-Dur macht, ist es nicht das Gleiche, es klingt nicht gleich. Aber wenn ich mich, wie gesagt, nochmal mit der Gitarre hinsetze und das einfach spiele,
kannst du plötzlich beide auf den gleichen
Kannst
Rhythmus
du wahrscheinlich
spielen,
beide, so, wahrscheinlich oder? Sogar mit dem gleichen Schlagmuster. Ich meine, wir machen doch hier noch so unseren Gitarren-Channel nebenbei. Es ist doch lustig, wie viele Songs man mit dem gleichen Schlagmuster spielen kann. Und wenn man drüber singt, sie ganz anders sind. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr interessantes Ding. Und dann gehen wir jetzt auch mal direkt weiter. Und zwar zu Apache 207 mit dem Song 2 Minuten.
So, steigen wir direkt mit den Akkorden bei.
Ich will vorher noch kurz sagen, du hast den Song ausgesucht.
Ja, ist nicht so ganz Rap, aber ist auch schon wieder fast Rap.
Natürlich ist das Rap, aber steig du mit den Akkorden rein und dann kann ich meine Meinung
zu dem
Song
abgeben. Ich gehe mit den Akkorden rein, weil wir gerade über, ich hatte eben übersetzt, in A-Moll, G-Dur, F-Dur, da kamen wir von Fleisch, von Hannibal, A-Moll eintaktig, G-Dur, F-Dur halbtaktig. Jetzt gehen wir zu Apache 2 Minuten, 207, 2 Minuten und da haben wir diesmal sind wir in A-Moll, der ganze Song ist in A-Moll, hatten wir A-Moll, G-Dur, F-Dur und jetzt haben wir A-Moll und dann halbtaktig E-Moll, F-Dur. Das heißt, an sich unterscheidet sich bei der Akkordstruktur dieser beiden Songs nur ein Ton. Ne? Also das E-Moll, wenn man das jetzt auf der Klaviatur greift, ist das E-Moll mit dem G-Dur ganz nah beieinander. Die substituieren quasi ein G-Dur mit dem E-Moll da. Also ist ganz lustig, ist jetzt ein bisschen eine andere Form, aber ganz nah beieinander.
Mhm.
Diesmal A-Moll und dann halbtaktig E-Moll, F-Dur.
Ja, meine Meinung zu den Songs ist gar nicht nah beieinander, denn Fleisch habe ich hart gefeiert und diesen Song fand ich peinlich, muss ich so sagen. Ich habe den null gefühlt, ich fand seinen Gesang...
eine Swingbremse, ey.
Ich fand seinen Gesang absolut scheiße, ich fand seinen Flow unangenehm und ich fand seinen Text peinlich. Also das habe ich gar nicht gefühlt. Brot nach Hause kenne ich auch und ich kenne Apache von Brot nach Hause. Und auch den Song fand ich ultra scheiße. So.
Ich Mama, Brot sei nicht müde,
ich bring Brot nach Hause. Was ist das denn für ein Kackbild? Sei nicht müde, ich bring Brot nach Hause
und Baby, bitte behalt. Eigentlich wollte ich den Song nehmen, aber zwei Minuten ist neuer. Deswegen habe ich mir den rausgesucht. Das sind so wahnsinnig
kleine, schlechte Bilder. Ich verstehe überhaupt nicht, was du dem abgewinnen kannst.
Baby war die Fassung, ich bin bloß am Saufen. Das war bei dem Brot nach Hause. Und hier bei zwei Minuten, ich feier's. Punkt.
Ja, also Period. Mich würde echt interessieren, was du an diesem Song oder an diesem Künstler findest, weil ich habe in einiges von ihm reingehört, weil ich wollte das verstehen, warum Leute den geil finden, weil ich finde ihn wahnsinnig schlecht.
Ich feiere Apache 207.
Ja, erklär mir das bitte. Was ist geil an dem? Was kann man daran fühlen?
Der
hat
so ein ganz eigenes Swag-Level. Das ist so... Ja, ich weiß, der macht... Die Musik ist schön darunter. Es sind schöne poppige Akkorde jetzt gerade, haben wir ja schon festgestellt. Die Gitarre ist schön gespielt. So ein sehr neutraler, sehr übrigens cooler Gitarrensound. Von
Worst Beats.
Ja, siehst du, der Name ist Programm. der nuschelt so einen Text. Das ist halt irgendwie fresh. Da singt jetzt einer endlich auf Hip-Hop-Beats. Wir kriegen jetzt endlich auch so...
singt endlich auf Hip-Hop-Beats? Ja. Ich habe seit zwei Jahren genug von Gesang auf Hip-Hop-Beats.
Ja, aber der singt ja richtig. Du,
und er,
du spielst,
und er
jetzt,
macht
auf,
dann
du
so
spielst
ein,
jetzt auf Autotune.
Ja, an. Und er macht dann halt so ein Möchtegang Xavier Naidoo da rein.
Ja, aber...
Aber er kann halt nicht singen im Vergleich zu Xavier Naidoo und dann kommt halt
ich
sowas bei
ich will jetzt auch
rum.
Noch nicht mit Xavier vergleichen, aber...
Ich finde, der Gesang, der hat mich sofort an Xavier Naidoo erinnert. Das ist also so eine Jammerstimme, das ist für mich einfach Xavier. Aber ja,
oh,
ich
Baby,
bin...
lass uns cruisen. Zwei Minuten. Und dann nach der Booth suche ich meinen Schlaf safe ohne dich. Ey, Hammer, wie geil, chauvinistisch. Ich feiere das voll ab. So, das ist gut.
Ja, freut mich für dich. Ein Song mehr, den du feiern kannst.
Apache 207 habe ich letztens erst entdeckt, weil der Hype gerade groß um ihn ist, so. Aber als ich Brot nach Hause gehört habe und Baby, mach dir keine Sorgen, ich muss das genaue Zitat nachgucken, aber ich bin bloß am Saufen, so.
Das ist so ähnlich wie bei Young Horn, den haben halt auch so alle gefeiert und ich fand den eigentlich auch immer ziemlich peinlich, aber da habe ich ja wenigstens noch irgendwie so ein interessantes künstlerisches Konzept dahinter und hier hast du einfach nur Müll, der hingeschmissen
Kennst
wird und alle
Kennst du die Videos
feiern
von
den.
Dem?
Ja, mal reingeguckt, jetzt nicht so richtig.
Aber die finde ich ja auch ganz
Oder
geil.
Oder meinst du jetzt Young Horn?
Nee, Blanco. Young Horn ist auch ein bisschen anstrengend. Ich kenne jetzt auch von Apache 207 eigentlich nur Brot nach Hause, Team. Der macht so einen ganz interessanten Sound. Das bewegt sich halt so gerade so ein bisschen weg. Wir haben ja bei Tour damals schon drüber geredet, wohin könnte Rap in den nächsten Jahren gehen. Und dieses elektronische, so ein bisschen schnellere Beats zu haben, weiß ich nicht, da könnte Apache 207 auch jemand sein, der das Ganze, die Szene da in so eine neue Richtung mitnimmt.
Ja, bin ich gespannt, dann wäre ich raus. Aber naja, ich glaube...
Ja, vielleicht gibt es dann mehr als zwei Playlists.
Ja, wahrscheinlich, ja, hoffentlich.
Momentan gibt es ja nur so eine.
Habe jetzt letztens auf Facebook gesehen, Event, das sich interessieren könnte, Modus Mio Live. Wo ich mir dachte, so,
für mich meinst du?
Nein. nee, auf Facebook, das war die Kategorie Event, das dich interessieren könnte. Okay. Ja, war mir vorgeschlagen worden. Und dann dachte ich mir so, nein, nicht Modus Mio Live. Nein, auf keinen Fall.
Weißt du, wo ich merke, dass ich jetzt richtig krass alt werde, ist, ich habe mir jetzt dieses, hast du wahrscheinlich auch gesehen, von den Cringe Awards da, Hype Awards.
Hype Awards, oh.
Da hatte irgendeiner diese Videos zusammengeschnitten.
Ja, das hat der Eno-Part, ist so geil.
Und ich verstehe nicht mehr, was die alle so lustig finden, diese Videos so hektisch aneinander zu schneiden.
Ach so, das, ja, das ist ein Meme-Culture im Internet.
Das ist ganz anstrengend.
Ja, aber das ist auch nichts Neues. Das ist schon, machen die seit 5 Jahren schon so.
Ja, für mich ist das was Neues.
Mhm.
Und ich war da in diesem Internet und da habe ich dieses Ding gesehen. Und ey, das ist echt anstrengend, wie die diese Dinger zusammenschneiden. Das geht ja gar nicht, Mann.
Ja, das ist sehr, sehr schnell. Ja, ja, das ist
ja auch schon. So komisch, auch zusammenhangslos.
Ja, dann so reingeschnitten und dann kommt dann der,
und dann so behinderter. Was
über 17
ich?
Minuten hinweg ist das teilweise dann doch schon anstrengend.
Ich glaube, ich habe InScope und Moist gesehen, die reacted haben auf diesen...
Hast du eigentlich das Geilste mitbekommen? Ja, ja, genau. Und das Witzige ist, Mois hat eine Abmahnung bekommen von denen, weil er das verwendet hat und weil er gesagt hat, die hat locker vorher Koks gezogen oder
ja,
so.
Ja, ja.
Und
genau,
die
das
haben
hat er gesagt,
auf,
ja.
Die haben den dann auf 50.000 Euro Unterlassung geschickt. Heißt, unterlass das oder 50.000 Euro Kosten. Und haben auch alle anderen Videos gestrikt, was das angeht. Wodurch jetzt halt, weißt du, eigentlich hatten schon wieder alle vergessen, dass das stattgefunden hat. Weil es war so, ist passiert, haben wir gelacht, war es dann auch schon wieder. Und dann kommen die mit diesen Klagen um die Ecke und jetzt reden halt wieder plötzlich alle drüber. Diese Marketing-Leute, die sowas betreuen, die haben halt das Internet-Game so gar nicht verstanden, dass man sowas nicht wie in der normalen Welt mit Klagen regeln kann, weil dann halt wieder die Aufmerksamkeit voll da ist.
Bei 187 funktioniert es doch.
Und ich glaube, diese Hype Awards, die sind absolut zum Scheitern verurteilt. Also das war ja wirklich... Und da siehst aber du auch wieder die neue Generation, bei als dann hier die... als Eno dann auftreten musste, ohne...
Berlin, seid ihr gut drauf.
Ja, genau, ohne Playback, wo du dann halt gemerkt hast, so, da ist halt null Skill hinter. Null. 0,0. Der kann gar nichts, der Typ.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das an einem Auftritt so festmachen kann.
Wenn jemand auf der Bühne steht, wenn jemand so unglaublich unharmonisch float davor, weil selbst die Flow-Passagen, wo er seinen Text hinbekommen hat, waren halt mega undope und untight. Und dann kommt der Double Time, den er dann so, was geht ab, Berlin? Das war sein Double Time. Und übertreibe nicht, es klang wirklich 1:1 so. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass man daran nicht festmachen könnte, dass der Typ gar nichts drauf hat.
Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Also wenn ein Fußballer mal ein schlechtes Spiel macht, kann man ja auch nicht sagen.
Das ja, aber das nicht. War nicht ein schlechtes Spiel, das war 30 Mal am Ball vorbeigetreten.
Ja, okay, ich möchte jetzt hier nicht Eno verteidigen, so.
Eno?
Aber,
ja, ich komme gerade vom Splash und da habe ich BHZ live gesehen. Das ist geil. Die haben live alles durchgekickt und das Ding abgerissen. Also BHZ können wir auch gern demnächst mal drüber reden, wenn die wieder mal droppen. Die sind krass. Also ja. die werden noch, die haben eine große Karriere vor sich. Also direkt das war wirklich Apache, live der absolute Wahnsinn.
Direkt nach dem Apache 207 Video Podcast werden wir das auch machen.
Ja,
was uns zu einem Allmann-Namen führt.
Ja, jetzt komme ich zu einem Rapper, mit dem ich wahrscheinlich recht, also nicht recht allein dastehe, das auf keinen Fall, aber das ist mein Special Interest. Da wahrscheinlich auch viele nicht verstehen, warum ich den feier. Ist ja auch in Ordnung, kann ja auch jeder seinen Geschmack haben. Und zwar geht's jetzt um Edgar Wasser mit seinem neuesten Song Florian. Ja, hab ich rausgesucht, was sagst du dazu?
Ist so ein jecker, swingender Rhythmus. Keine Ahnung, es ist irgendwie nicht ganz sauber, hatte ich das Gefühl. Irgendwie 3/4 plus 4/4 ist ein 7/4, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, zählt ihr nochmal durch, schreibt es mal in die Kommentare. Da
so ein leicht dreckiges, komisches Klaviersample drunter.
Genau, ich fange mal wieder an mit den nervigen, ganz grundlegenden Fakten. Wir haben E-Moll und dann H7, das ist eigentlich auch schon alles, so läuft das die ganze Zeit durch. Die Melodie macht da drüber... Edis HG. Ja, und wir haben jetzt gerade, wenn wir den schon gehört haben, darüber geredet. Ja, die Melodie ist auch so heavy detuned, also es ist irgendwie so ein bisschen kaputt gesampelt alles, klingt
ja,
das.
Ja, absolut. Fängt ja auch so an, dass die da so komisch das verzerren am Anfang und so weiter. Also das.
Genau, es ist so ein bisschen, hatten wir gerade gesagt, was ich sagen wollte.
Unangenehm
war
auch.
Wie Session. Mhm. Irgendwie Session 10 Jahre später.
Ja, ein Sample geloopt und da drüber ein, in Anführungszeichen, echtes Klavier drüber gepackt, wo halt man wirklich noch hört, dass da
ja.
Klavier und man hört halt auch ein echtes Schlagzeug in Anführungszeichen, wo man dann halt auch hört, da hat jemand auf eine Snare gehauen und das wurde aufgenommen und dann in den Drumcomputer geklatscht. Also nicht so wie heutzutage, wo man überall nur noch Synthesizer-Drums
also
hat.
Also der hat ein echtes Snare-Sample aus dem Internet
ja,
gezogen.
Genau.
Ja,
genau. Meine ich ja. In Anführungszeichen echtes Schlagzeug.
Ja,
ja. Aber das ist genau einfach wieder
ja, jetzt
ein etwas oldschooliges
Ding. Ich bin mal gespannt,
Ding.
Was du mir zum Text erzählst. Ich finde Edgar Wasser, jetzt erzähle ich kurz, wie ich Edgar Wasser kenne. Ich kenne nämlich nur einen einzigen Song und das habe ich gesehen, ist auch sein beliebtester Song auf der Spotify-Liste bei ihm. Das ist dieser Song, wo es um Außerirdische und um Ressentiments geht.
Dann kennst du seinen besten Song dann, aber du kennst halt direkt auch den, der ihn überhaupt nicht beschreibt.
Okay, aber den fand ich natürlich sehr geil. Den habe ich damals ein paar Mal gehört, glaube ich, durch Spotify oder sowas.
Also bei dem Song kriege ich bis heute jedes einzelne Mal Gänsehaut. Der ist so gut. Wahnsinnig,
du bist anders.
Ja, wahnsinnig gut geschrieben und so weiter. Das zeigt so ein bisschen, was Edgar Wasser drauf hat, weil Edgar Wasser ist eigentlich bekannt dafür, dass er unglaublich witzige, selbstironische und provokante Texte schreibt.
Hat er aber jetzt hier, glaube ich, auch wieder. Und jetzt
hier
meine
wieder,
Frage
genau.
An
das
dich.
Das ist eher ein archetypischer Edgar Wasser-Song.
Hier geht es jetzt um, warum heißt der Song Florian?
Ja, weil es ja um seinen Sohn Florian geht.
Der heißt Florian.
Ja, also das ist das lyrische Ich, das ist ja nicht er selber. Das ist ja sein alter Ego quasi, was er da spielt. So, ich weiß nicht, ob er Familienvater ist oder nicht. Allgemein weiß man, glaube ich, nicht so richtig viel.
Der
über
ist interviewscheu, habe ich nur gesehen.
Der ist sehr scheu, was Privates angeht. Also das
ja, auch
ist,
insgesamt. Ich glaube, ja, der gibt nicht so viele Interviews. Also
nee,
nicht
also
nur
der
Privates,
ist allgemein recht scheu.
Zurückgezogen.
Ja, der Typ. Aber in der Rapmusik lebt er dann das aus, wieder ein bisschen aktiv und böse zu sein. Aber wieder immer wieder hinter
auch ganz
hinter
klares
so einer
Storytelling,
Ironie
ne?
versteckt. Genau. klares Storytelling, sehr abgespacede, verrückte Story auch. Und ja, ich fand den Song halt irgendwie, zum einen ist er halt irgendwie ziemlich lustig, was halt auch wieder typisch Wertiger Wasser ist. Und zum anderen, weiß ich nicht, er beschreibt ja so eine Beziehung einer Familie quasi, die zerbricht. Und er fängt ja an mit seiner Sicht gegenüber seiner Frau und zeigt, er hat so ein bisschen auf die Scheidung hingearbeitet und wollte halt quasi alles abgeben an die Frau und selber sein Leben alleine einfach weiterleben. Und sie macht ihm einen Strich durch die Rechnung und lässt ihm das Kind da. Dann kommt die Hook wieder und dann im zweiten Part geht es ja darum, wie seine Beziehung zu seinem Kind ist, was er unfreiwillig jetzt großziehen muss.
Genau.
Und genau, und im dritten Part geht es dann nämlich um das, was er angerichtet hat. Nämlich dadurch, dass er sich nie so richtig um sein Kind kümmern wollte, hat das Kind jetzt ziemlich einen Hass auf ihn
und bringt ihn
am Ende um. Genau.
Ja, okay, das habe ich auch so verstanden. Okay.
Ja, und irgendwie ist das so eine geile Entwicklung über diesen Track hinweg, die halt so eine absolut komische, verrückte, dumme Story baut mit dieser geilen Hook.
Aber es ist auch einfach eine verrückte Story, ja? Ich habe das schon absolut richtig verstanden. Also er hat einen Unfall und er stirbt am Ende. So
ja, genau.
Okay.
Da steht auch, glaube ich, nicht viel Tieferes hinter. Das ist einfach nur, er fand das, glaube ich, einfach witzig.
Es ist auch irgendwie lustig, aber man denkt so, hey, die ganze Geschichte jetzt nur, das ist so ein bisschen, ja, wie wenn man so einen Roman liest eigentlich, ne?
Aber halt mehr so ohne Ziel bei ihm.
Ja, genau, es ist jetzt kein moralischer Zeigefinger oder man lernt jetzt nichts oder es kommt keine Moral am Ende, sondern es ist einfach nur so, ja, okay, krass, hat er den so schlecht behandelt, dass der Sohn ihn killt am Schluss. So.
Ja, so in die Richtung, genau. Also er ist halt ein sozial inkompetenter Typ, der halt nur an sich selber denkt so und das hörst du ja in dem Text immer wieder raus. Und er hat halt sehr, sehr viele, sehr lustige Lines mit drin und ich finde halt in der Hook das so genial. Ich bin doch auch nur ein Mensch, ich mache Fehler. Und dann kommt das beste Argument, so wie jeder, an deiner Stelle würde ich mir verzeihen. Es ist wirklich, es ist so stumpf, dass es halt, also ich finde, das ist genau mein Humor. Es ist wirklich, ich habe dieses Lied das erste Mal gehört und fand es einfach mega lustig und dachte mir, wäre vielleicht ganz lustig, das dir mal zu zeigen. Also es ist halt einfach voll mein Humor, was Edgar Wasser da bringt. Und ich frage mich auch, was er momentan macht, weil momentan droppt er halt irgendwie so gefühlt Woche für Woche neue Singles. Und aber ob da jetzt ein Album kommt oder nicht, noch ist zumindest nicht, dass ich es mitgekommen habe, was angekündigt. Aber ich feiere das auf jeden Fall, dass er back ist, weil der war jetzt lange inaktiv. Er hat ein paar sozialkritische Sachen, aber er hat sehr, sehr viel mehr von solchem Quatsch einfach, wo er ganz provokant nach vorne geht. Aber er sagt auch immer mal wieder seine Meinung und er sagt auch immer wieder sehr interessante Sachen. Es gibt so einen Song von ihm, der heißt Bad Boy, wo es um weibliche Rapper geht und deren, warum das in der Szene mit denen halt so, was die Sicht der Männer dazu ist, wo er darüber rappt. Also wo er halt quasi in die Rolle eines Mannes schlüpft, der halt so sexistisch auf Frauen rumguckt und sagt, die haben in der Szene nichts verloren. Oder halt, wie gesagt, Aliens, wo er sich ja mit Mine dann darum befasst, ob es vielleicht wirklich nicht so schlimm ist, wenn die Menschheit doch ausgerottet werden, weil wir uns selber auch so sehr hassen. Und wie
da war eine tiefe Botschaft, also mehrere wahrscheinlich sogar drin.
Ja, absolut. Und ja, aber manchmal macht er auch einfach sowas und keine Ahnung, ich finde das flow-technisch ziemlich geil, ich finde den Beat irgendwie geil, den ganzen Vibe geil und dann dazu noch dieser witzige Text. Ich finde das ein geiles Gesamtprodukt, das ist kein Song, der lange überleben wird, aber ein Song, der mich jetzt auf jeden Fall gerade relativ fröhlich macht, wenn ich ihn höre und deswegen wollte ich ihn hier besprechen. Hast du sonst noch was zu sagen zu dem Song?
Nö, finde ich gut.
Fandst du ganz okay?
Fand ich okay, ist jetzt nicht so mein Highlight. Wie gesagt, ordne ich so ein bisschen in diese Welt von dem Song Session eben ein. So ein bisschen
mal ganz witzig.
Ja, so ein bisschen Allmann-Rap irgendwie. Aber hohes Niveau, richtig gut, muss man einfach sagen. So, da kann jemand gut rappen.
Er ist, by the way, auch ein richtig guter Kollege von Fat Tony und die beiden haben auch ein Collab-Album mal zusammen gemacht. Da kannst du auf jeden Fall mal reinhören. Da gibt es ein paar sehr, sehr. Also, als Hausaufgabe für dich, hör dir auf jeden Fall nochmal den Song Check uns aus an. Der ist großartig.
Cool.
Sehr, sehr witzig.
Findet
auch
ihr demnächst auf unserer Spotify-Playlist.
Genau, das findet ihr. Naja. So, und jetzt kommen wir zu einem Song, das ist mein letzter Song, den ich ausgesucht habe, mein letzter aktueller Song. Und zwar ist das Dreamville mit Costa Rica. Also Dreamville, das ist das, ja, findet ihr so auf Spotify. Dreamville mit Costa Rica.
Das ist ja so richtig Trap jetzt, ne? Oder?
Genau, das ist jetzt so richtig Trap,
geile,
aber
verzerrte 808.
Wir hören einfach rein. Ja, jetzt genau, wie du eben gesagt hast, absoluter Trap. Song und
Qubits produced.
Qubits haben das Sample geliefert und Pyrex Turn Me Up hat den Beat dann zusammengeklöppelt. Und soll ich erst was zu dem Gesamtkonstrukt um diesen Song herum erzählen oder willst du erstmal deine Meinung abgeben und dann erfahren, wie der entstanden ist?
Ich sag gerade die Akkorde, das ist D-Moll, G-Moll, A-Dur, D-Moll.
Wow, 4 Akkorde auf einem Hip-Hop-Beat.
4 Akkorde auf einem Hip-Hop-Beat, aber zweimal der gleiche.
Ja.
So ein bisschen Flamenco-Gitarrenklang, so ein bisschen Flöten. Ja, es wiederholen sich ja nur 2 Takte. Es sind zwar 4 Akkorde, eigentlich nur 3. Und die wiederholen sich in 2 Takten dann auf 4 Minuten.
Das würde ich sagen, ein sehr, sehr aktueller Sound.
Ja, das ist so der aktuelle amerikanische Rap, der einfach funktioniert. Ne? Das genau. Ist so Rap-Kaviar-Playlist-tauglich.
Ja, auf jeden Fall. Und wie fandst du den Song so an sich?
Cool, gut. Ja. Hat mir gefallen. Ich mag dieses, ist ja auch momentan so modern, diese ausrastende, boah, ich habe die ganzen Namen nicht drauf. Wer singt die Hook?
Das ist Guap Dad 4000.
Geil, geil. Der macht das so richtig mit diesem Rumgekreische, Rumgeschrei, aber geil halt, ne? Ist gut.
Also, es ist, und zwar Dreamville. Dreamville ist das Label von J. Cole. Und er bringt, er hat sehr, sehr viele Newcomer auf seinem Label. Und er bringt alle paar Jahre mit seinem Label einen Sampler raus, der heißt Revenge of the Dreamers. Und jetzt kam halt der dritte Part davon raus. Und um den aufzunehmen, haben sie versucht, alle Leute auf dem Label, das sind glaube ich so um die 10, 12 Leute oder sowas, zusammenzukriegen, dass die alle eine Gesamtsession machen zusammen. Und haben dann einen Zeitraum von 10 Tagen, vom 6. bis 16. Januar gefunden und haben dann in Atlanta ein Studio gemietet und da halt quasi sich alle zusammengesetzt und das Ding produziert. Allerdings haben sie sich dazu entschieden, dazu eine offene Einladung an alle anderen Künstler auf dieser Welt gefühlt so auszusprechen und zu sagen, kommt vorbei und macht mit uns Mucke. Und am Ende waren an diesem Projekt über diese 10 Tage hinweg ganze 343 Rapper und Produzenten beteiligt. Es wurden insgesamt 142 Songs aufgenommen und am Ende landeten 35 Rapper und 27 Produzenten auf dem Album. Und sie haben dann halt über ein halbes Jahr hin ausgesiebt und ausproduziert und Sachen zusammengenommen und so. Und so ist dieser Song nämlich auch entstanden. Heißt, diese ganzen Rapper, die da drauf sind, das sind teilweise Leute von dem Label, von ihm teilweise nicht, die haben sich halt quasi in diesen Studioräumlichkeiten, die haben dann wirklich einen großen Studiokomplex halt gemietet gehabt, sich halt zusammengefunden, gesagt, ey, wir machen jetzt mal zusammen einen Song, dann haben die produziert und dann wurde da drauf gerappt und es gibt eine 30-minütige Doku, die du dazu angucken kannst, wo man dann sieht, wie sie da das schnell zusammen machen und dann schreiben die halt und dann rappen die das runter und ja, genau diesen Flair hat dieser Song halt. Sie sagen nicht viel in ihren Parts, weil die halt nicht dazu ausgelegt sind, sondern eigentlich nur geil klingen sollen und er hat halt irgendwie so einen richtigen Party-Vibe damit drin, alle sind so kreativ dabei mit verschiedenen Flow-Varianten und so weiter und es ist halt wirklich so eine sehr, sehr moderne Interpretation von alten Studio-Sessions. Gefühlt so, weißt du, also kommen einfach alle zusammen, haben Bock Musik zu machen und machen einfach irgendwas und gucken, was dabei rauskommt. Ob das jetzt veröffentlicht wird oder nicht, ist scheißegal, einfach irgendwas zusammen machen und Spaß haben dabei und meiner Meinung nach ist dieser Song wirklich so eine der Singles des Ami-Raps des Jahres, würde ich sagen, bis jetzt schon. Brutales Ding geworden, auf dem Album sind aber auch noch ein paar andere sehr, sehr geile Sachen drauf und du kannst jetzt gerne gleich nochmal was dazu sagen und dann würde ich ein Zitat von J. Cole, was dazu ist, nochmal raushauen und darüber vielleicht nochmal kurz reden.
Ich habe jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich fand der Groove ziemlich gut. Mir gefällt die Hook gut. Ich finde auch alle Parts cool. Ich meine, das ist jetzt das, was manchmal hier ein bisschen gehatet wird eigentlich. Es geht um Uhren. Es geht um, ja, I got fans in Costa Rica.
Ja, aber irgendwie sind die Amis einfach cooler als die Deutschen dabei.
Ja, ich sag mal, die Amerikaner sind einfach ein bisschen glaubwürdiger, weil man bei denen wirklich Munition für AK im Supermarkt kaufen kann, ne?
Auch das.
Das macht's irgendwie schon ein bisschen mehr Gangster, ob die jetzt alle Häuser da drüben haben, aber kann ja sein. Also es ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Ist ja so ein bisschen einmal Big in Japan mäßig vielleicht, ja, genau, auch, genau. Ne? Wo du es gesagt hast, dass das in so einem Camp ist, ist das vielleicht, aber ist egal, vielleicht ist es auch keine Camp-Idee, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen wie, da sitzen dann so Leute und müssen dann auch eine Idee haben, plötzlich on the fly. Und dann kommt halt auch sowas Verrücktes raus, wie I got fans in Costa Rica.
Ja, genau.
Es ist so, Big in Japan, lass irgendwas machen. Ah, Big in Japan, ah, Costa Rica, boah, ey, das hat noch keiner, geil, ey, dann machen wir einfach das.
Ja, so. Und aus so einer Spontanität entsteht dann halt so ein Ding und das wird dann halt irgendwie größer und größer immer weiter, weil immer mehr Leute was zusteuern. Und dann übertreffen sie sich immer weiter in den Parts auch und steigern sich immer mehr hoch. Und das ist irgendwie merkt man dieses Feeling auf dem Song und das finde ich halt auch sehr, sehr geil. Und am stärksten fand ich den Part von Jid, das ist auch der Typ, den ich am stärksten finde von den Rappern, die da drauf sind. Jid, den könnte man vielleicht kennen, er hatte einen mittelmäßigen Hit mit J. Cole dieses Jahr, der hieß Of These. Und das ist so ein Typ, der ist absolut krank im Double Time. Nämlich, im Splash habe ich den jetzt auch live gesehen und der hat noch ein, zwei Parts von diesem Album gerappt dort und der kickt die halt auch live so. Und das ist der absolute Wahnsinn, was das für ein Double Time Monster ist. Und sein Part hört halt auf, at the airport, the girls ask me, hey, are you Swally? Also der eine von Race Raymond, weil er so ein bisschen so aussieht, so, das ist so dieser Vibe, den dieses Album so rausbringt, so irgendwie. Und das wird dann, ja, keine Ahnung, ich find's irgendwie cool und,
ich fand auch den Smoke Purp Part cool.
Ja, der ist auch mega geil. Ski Mask, der hat den Song auch vorher schon mal auf Instagram,
Stimmt, diese Jit-Parts, den finde ich auch gut, ich auch gut.
Und der letzte Part von Ski Mask, der wurde halt schon mal auf Instagram geteilt von ihm in der Story damals, glaube ich, war das, wo die dann alle richtig abgegangen sind zu seinem Ende, so, ey, okay, going on a day with AK, ey, das ist halt irgendwie saugeil. Und ich habe den Song live gehört auf dem Splash und es ist mega abgegangen, alle Leute haben das brutal gefeiert und das ist einfach ein krasses Ding so. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist diese Herangehensweise an dieses Album, weil, und jetzt kann ich ja mal hier vorlesen, entschuldigt bitte mein Englisch, was J. Cole dazu geschrieben hatte. Und zwar sein Statement zur Veröffentlichung von dem Album. Revenge, also the Album, is dropping tonight. You have to know that this is an album represents community and the unheard, unsung artist that fight and bleed daily for be felt. There will be some newer heard of this. Leute, es ist wirklich schrecklich, es ist schon sehr spät. There will be someone you never heard on this album. Look them up and support them if they resonate with you. Und so weiter geht's dann halt auch. So, er sagt halt den Leuten so, da sind Leute drauf, die ihr noch nie gehört habt, die nicht wirklich Fame haben in der Szene, so, aber die haben geile Parts geliefert und sucht wirklich nach denen und guckt denen und der steht da auch so, jeder Follower ist richtig teuer, was das angeht. Und deswegen gibt der quasi diese Bühne frei und die Bühne ist groß. Das Album ist auf die Nummer 1 gegangen in den Billboard-Charts da und wurde über 100.000 Mal verkauft in der ersten Woche. Und gibt einfach so ganz vielen jungen Rappern und auf diesem Album, auf diesem Song sind ja auch einige Leute, von denen du jetzt vielleicht noch nicht so wirklich was gehört hast. Aber gibt ihnen einfach so diese Bühne zu zeigen, so, das könnt ihr, ihr könnt richtig was reißen und ihr habt es drauf und hier habt ihr die Bühne und nutzt die jetzt. Und das finde ich irgendwie einfach einen geilen Flair, den dieses ganze Album hat. Und da sind, es ist kein schlechter Song auf diesem Album und ich feiere einfach dieses, ich feiere dieses Feeling von der Session, ich feiere die Songs, die dabei zustande gekommen sind, ich feiere den Sound und die Aktion finde ich auch einfach mega cool und deswegen von mir 10 von 10 für Revenge of the Dreamers 3.
Nice. Ich werde es auch nochmal abchecken.
Auf jeden Fall. Es ist viel Inspiration, glaube ich, auch drauf, weil auch sehr viele sehr, sehr interessante Produktionen drauf sind, weil da, wie gesagt, auch super viele Produzenten dort zusammengekommen sind, die einfach mal zusammen was gebaut haben. Und auch so ein bisschen auf Konventionen manchmal ein bisschen geschissen haben, so. Und ja, allgemein mega geil. Und wenn du dann einfach auf dem ersten Song schon einen Hidden Feature von Kendrick Lamar drauf hast, weißt du auch, in welchem Liga das spielt.
Okay, ja.
J. Cole halt. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, sind wir durch.
Durch. Haben wir einige Lieder abgearbeitet heute.
Ja.
Also, schreibt mal in die Kommentare, ist das eine gute Kombination? Ein paar neue, ein paar alte zusammengewürfelt. Mir gefällt das gut.
Ja, wenn wir mal kein Album zu besprechen haben und diesen wöchentlichen Rhythmus einhalten wollen, dann können wir das auf jeden Fall immer mal wieder machen. Ich fand es geil. Was ich auch interessant fand, was drunter geschrieben wurde, war halt, dass wir mal wirklich einen Klassiker nehmen und den wirklich auch Song für Song dann durchgehen. Müssen wir mal gucken, wie das zeitlich läuft. Also ich würde ja unglaublich gerne mal einen Podcast über Good Kid, Mad City oder irgendein Album von Kendrick machen, aber ich glaube, der wird dann 5 Stunden dauern und viel, viel Recherchearbeit vorher von uns abverlangen. Also ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal durchziehen können, vielleicht zur 100. Episode oder so.
Ja.
Aber ja, genau, schreibt in die Kommentare, ob ihr das cool fandet und weil es letztes Mal, also weil Fat Tony so gut geklappt hat, denken wir uns jetzt irgendeine dumme Phrase aus, die ihr dazu schreiben müsst, damit wir wissen, dass ihr zum Ende gehört habt. Und
hat
diesmal
hat jemand reingeschrieben?
Es haben 4, 5, 6 Leute geschrieben, der Pink Elefant riecht gut. Also kannst du jetzt mal auch eine Phrase erfinden, irgendwas Dummes.
McDonald's hat leider schon zu.
Genau, schreibt McDonald's hat leider schon zu in den Kommentar und dann wissen wir, dass ihr bis zum Ende gehört habt.
Hat er wirklich zu lange geredet. Naja. gut, in dem Sinne, wo ihr das auch immer gerade hört, hoffentlich hat McDonald's bei euch jetzt auf.
Wir wünschen euch das wirklich von Herzen. Vielleicht hört es ja auch jemand, während er durch den Drive-In fährt.
Ja, guten Hunger.
Guten Hunger. Tschö. Und wir sehen uns.
Gute Nacht.
Oder wir hören uns. Bis dann. Ciao.